Foreign Times. Außenpolitik ganz nah. Wir entdecken die Welt. Analysen, Meinungen und Geschichten zu den Hintergründen internationaler Politik. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf foreigntimes.de.
Heute ist Freitag, der 10. Januar 2025. Willkommen zur 77. Ausgabe der Foreign Times. Heute wird es um russische Beeinflussung und russischen Einfluss in Deutschland gehen. Und dazu begrüße ich recht herzlich Marius Köppen. Hallo Marius.
Hallo Marco. Danke, dass ich heute hier sein darf.
Ja, sehr, sehr gerne. Marius, wer bist du und was machst du?
Ich bin ein Energy Analyst. Das ist meine offizielle Jobbezeichnung. Jetzt schon seit knapp 2,5 Jahren beim Center for the Study of Democracy. Wir sitzen in Sofia in Bulgarien. Ich arbeite hier und forsche zu allen möglichen Themen, die eben mit Energie und Klima zu tun haben. Und im Rahmen dieser Arbeit habe ich mich jetzt auch schon seit, ja, eigentlich auch schon 2,5 Jahren mit dem russischen Einfluss in Deutschland auseinandergesetzt.
Ja, man kann es nicht voneinander trennen, ne?
Ja.
Ja. Und das ist auch der Auslöser unseres Gesprächs. Es gibt eine Studie, Networks of Power, die aus einer Kooperation der Friedrich-Naumann-Stiftung, Up for Democracy und dem Center of the Study of Democracy, bei dem du bist, entstanden ist. Und da geht es ganz explizit um Russlands Schatteneinfluss in Deutschland. Das wäre der von mir frei übersetzte Untertitel. Und der Vollständigkeit halber, es gibt drei Studienautoren, davon bist du einer. Und nebst dir wären das Daria Osipova und Martin Wladimirov. Und Networks of Power, tja, was kann man sich denn darunter vorstellen? Das klingt auf alle Fälle für mich schon so, da sind Netzwerke, die versuchen, Einfluss auszuüben.
Genau, also wir haben schon vor der russischen Invasion der Ukraine uns mit dem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt, da wir eben gesehen haben, dass es in Deutschland wirklich eine große Anzahl an deutsch-russischen Lobbyorganisationen gab, damals schon. Mhm. Und auch viele deutsche und russische Unternehmen eben miteinander gute Beziehungen hatten. Und man kann das eben so ein bisschen alles auf die Strategie des Kremls zurückführen, die man nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich in ganz Europa und auch fast auf der ganzen Welt beobachten kann, eben dass der russische Staat sehr gezielt russische Unternehmen, vor allem staatliche russische Unternehmen, einsetzt, um sich Einfluss in anderen Ländern zu sichern, indem eben Unternehmen aus diesen Ländern, aber auch Personen in finanzielle Abhängigkeiten gezogen werden mit diesen russischen Unternehmen. Aber es geht natürlich auch um den Aufbau von guten zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen wichtigen Entscheidungsträgern aus Deutschland und Russland, um dann eben die Entscheidungsfindung in Deutschland im Sinne Russlands zu beeinflussen.
Und ihr habt so eine Art Netzwerkanalyse gemacht in der Studie, ne? Ihr habt euch mal angeguckt, welche Netzwerke existieren und wer ist innerhalb der Netzwerke quasi besonders aktiv.
Genau, also Netzwerkanalyse, das ist ein methodischer Ansatz, der vor allem aus der Soziologie kommt, wo man sich eben anschaut, ja, wie sind einzelne Akteure miteinander vernetzt. Und wir haben da am Ende, ich glaube, 270 Privatpersonen, Firmen, NGOs und staatliche Institutionen in diesem Datensatz gehabt und haben dann basierend auf vorher bestimmten Kriterien festgelegt, wie stark die Beziehungen zwischen jeder Kombination von diesen Akteuren sind und haben uns da auch selber sehr strenge Auflagen gegeben, eben dass wir sagen, okay, wir kodieren die Beziehungen zwischen zwei Akteuren wirklich nur als eine existierende oder auch eine enge Beziehung, wenn wir öffentlich verfügbare Beweise dafür haben. Also wir haben da mit vielen unterschiedlichen Quellen gearbeitet. Von daher kann man eben sagen, dass wirklich jede Beziehung in diesem Datensatz auch ja mit Quellen hinterlegt ist.
Also ihr habt jetzt nicht die Geheimdienstarbeit quasi aufgedeckt, sondern nur in Anführungszeichen euch den Leuten gewidmet, die das recht offen auch selber betreiben, ne?
Ja, also wir haben schon auch mit Experten geredet zu dem Thema, zum Beispiel mit Experten auch aus Mecklenburg-Vorpommern, wo diese Netzwerke ja sehr aktiv waren. Aber man kann tatsächlich schon sagen, dass die meisten dieser Akteure sich vor 2022 nicht viel Mühe gegeben haben, ihre Aktivitäten zu verstecken. Und seitdem wurden natürlich viele Websites gelöscht oder verändert. Aber es gibt zum Glück Möglichkeiten, trotzdem noch auf alte Versionen dieser Websites zuzugreifen. Da kann man dann eben ganz offensichtlich sehen, ja, welche Aktivitäten diese Akteure vor der Invasion betrieben haben.
Also das Interessante beim Lesen der Studie war für mich auch, dass im Grunde das, was ihr da an Netzwerken dann jetzt auch nochmal nachgezeichnet habt, das sind alles so Sachen, auf die ich, als ich angefangen habe, mich mit Russland zu beschäftigen, 2014 auch gestoßen bin. Also das sind tatsächlich lange bestehende Netzwerke und Personen, die auch, man kann schon fast sagen, ihr Lebenswerk Russland und der Vereinigung mit dem Westen gewidmet haben.
Ja.
Andere würden vielleicht auch sagen Wiederholungstäter, man weiß es nicht, aber das sind keine Eintagsfliegen, ne? Also sondern das ist wirklich etwas, wo man sagen kann, die Leute, die da auftauchen, die haben auch einen gewissen Bestand in dieser Szenerie.
Ja, also das kann man auf jeden Fall sagen. Also und ich glaube, dass auch viele dieser Personen eben jetzt damit ihre Schwierigkeiten haben, dass ihr gesamtes Lebenswerk jetzt in Frage gestellt wird. Und man kann eben auch sehen, dass jetzt viele dieser Personen in den letzten 2 Jahren versucht haben, sich strategisch umzuorientieren oder auch teilweise versucht haben, es komplett zu leugnen, was sie vorher so alles gemacht haben. Also es ist interessant, man sieht da so ein bisschen unterschiedliche Strategien, wie jetzt diese Personen mit ihrem Ruf umgehen, den sie sich da aufgebaut haben über teilweise Jahrzehnte.
Ja, und ein ehemaliger Außenminister ist dafür bekannt, dass er gerne mal klagt. Deswegen werden wir auch heute im Podcast etwas zurückhaltend sein mit Namensnennungen. Aber ich denke, wir werden es schaffen, das alles so zu formulieren, dass man versteht, worum es geht. So, ihr habt 4 Cluster identifiziert, würde ich sagen, ne? Also ich nenne sie einfach mal, damit man sie am Anfang gehört hat. Das sind so deutsch-russische Organisationen, also Kulturbereich und ähnliches auch, ne? Die quasi zum Netzwerken da sind. Dann habt ihr sehr explizit euch dieser MacPom-Organisation rund um Nord Stream 2 gewidmet, die, glaube ich, auch so eine sehr gute Case-Study ist, um da zu verstehen, wie man da so gearbeitet hat und vielleicht ja auch immer noch arbeitet, nur etwas anders. Dann einen großen Bereich Lobbying-Firmen und Anwaltsfirmen, die auch sehr vielfältige Aufgabenbereiche haben. Und dann das letzte Cluster ist so ein, aber das, ja, weiß nicht, ob man das direkt Cluster nennen kann, aber das sind diese Kontakte zu Rechtsradikalen, die schon sehr, sehr lange gepflegt werden, wo auch die Anknüpfungspunkte seitens Russland immer waren, ja, wir sind die Vertreter der Konservativen und wir retten euch vor Gay-Europa, wie sie das immer genannt haben. Ich weiß gar nicht, wie da der aktuelle Wortlaut ist, ob sie den geändert haben. Ich habe das jetzt nicht mehr so oft gelesen, das Wort, aber das sind so diese 4 Bereiche, diese Wirkungsbereiche. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Also es sind nicht die einzigen Cluster, die wir identifiziert haben in der Netzwerkanalyse. Aber ich denke, das sind die wichtigsten. Und das war dann auch der Grund, warum wir uns dann auf diese Cluster konzentriert haben. Also dieses Gesamtnetzwerk, was wir uns da angeschaut haben, ist so umfassend und komplex, dass die, ich glaube jetzt 35 Seiten, die wir da geschrieben haben in unserem Report, hätten nicht ausgereicht, wenn wir da wirklich auf jede Person und jede Verbindung eingegangen wären. Deswegen mussten wir natürlich uns da dann thematisch ein bisschen eingrenzen.
Aber man muss sich das so schon als Gesamtkunstwerk vorstellen, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass jedes dieser Cluster so unabhängig voneinander agiert, sondern jedes erfüllt eine Aufgabe und insgesamt könnte man schon so eine Art Kreislauf zeichnen, ne?
Genau, also wenn man sich die Visualisierung dieses Netzwerkes anschaut, dann wird auch sehr schnell deutlich, dass eigentlich alle diese Cluster auch sehr eng miteinander verbunden sind. Und wie du schon sagst, das teilweise auch ja wirklich also schon kreisförmig aussieht. Worauf wir uns dann eben auch so ein bisschen fokussiert haben, ist zu schauen, welche Personen, Firmen oder Organisationen sind denn die wichtigsten Brückenbauer sozusagen zwischen diesen einzelnen Clustern. Denn es gibt immer wieder Akteure, die in allen Bereichen dieses Netzwerkes auftauchen und dann eben auch essentiell dafür sind, zum Beispiel neue Kontakte herzustellen zwischen deutschen und russischen Akteuren, neue Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Und genau darauf wollten wir uns dann so ein bisschen fokussieren. Wer sind eigentlich diese zentralen Akteure in dem Netzwerk.
Liege ich da falsch, wenn ich vermute, das sind die Lobbying- und Anwaltsfirmen, die quasi der Kitt zwischen allem sind?
Teilweise ja. Diese Anwaltskanzleien und Lobbyfirmen spielen da natürlich eine sehr große Rolle. Vor allem die Lobbyfirmen, die dann auch Gazprom zum Beispiel beraten haben darin, wie sie sich mehr Einfluss in Deutschland und Europa sichern können. Dann haben sie natürlich auch darüber hinaus zum Beispiel ja zivilgesellschaftliche Organisationen finanziert oder waren dann auch teilweise in den Vorständen dieser zivilgesellschaftlichen Organisationen, um auch dort ja ein besseres Image von Russland in Deutschland zu kreieren. Aber es sind nicht nur die Lobbyorganisationen, sondern generell auch diese deutsch-russischen Organisationen, von denen es eben, ich glaube, wahrscheinlich fast 20 gab vor der Invasion, spielen da auch eine sehr wichtige Rolle. Denn auch dort hat man immer wieder Vertreter der gleichen deutschen Großunternehmen, die entweder sehr abhängig von russischem Gas für ihr Geschäftsmodell waren oder sehr aktiv auf dem russischen Markt waren. Und diese Unternehmen finanzierten dann teilweise mehrere dieser Lobbyorganisationen, saßen auch dort in den Aufständen und waren daher auch sehr zentrale Akteure. Und dann gibt es natürlich auch noch das ganze Netzwerk um Gerhard Schröder und seine Vertrauten, die dann auch sich als Berater dort engagiert haben und dann auch wieder deutsche und russische Unternehmen zum Beispiel miteinander verknüpft haben.
Naja, und da sieht man auch schon, wie tief das im Grunde dann in die Politik eingegriffen hat, das Ganze, ne? Und ich glaube, wir müssen so ein bisschen trennen zwischen quasi vor Februar 2022 und nach Februar 2022, ne? Weil du hast ja vorhin auch schon gesagt, vor Februar 2022 war das alles recht offen. Und dann aus heutiger Sicht würde man vielleicht sogar sagen, schamlos. Aber damals war das überhaupt gar kein Problem. Da war das eher gewollt und gewünscht, weil es ja so ein Bestreben gab, auch aus Deutschland heraus, dass man Russland irgendwie einbinden müsse, um es zu befrieden. Und das war dann eben der Weg der Einbindung, ne? Also da war das dann auch entsprechend offen. Siehe Gerhard Schröder, der das, glaube ich, auf die Spitze getrieben hat mit der Offenheit.
Das kann man so sagen, ja.
Gut, ich habe mal versucht, das Gesamtkunstwerk so ein bisschen auszuformulieren. Würde ich mal kurz versuchen, hier darzulegen, damit sich die Hörerinnen und Hörer was vorstellen können. Also die deutsch-russischen Organisationen haben quasi so dieses kulturelle Feld bereitet, in dem man ja auch in Deutschland sehr gut Kontakte knüpfen kann und gleichzeitig aber auch junge Leute angeworben. Also in meiner DDR-Schule hätte man da vielleicht von frühkindlicher Prägung geredet oder sowas, ne? Also da ist möglichst früh die Verbindung zu Russland und der deutschen Wirtschaft da ist und aufrechterhalten wird. Und das Ganze quasi dann gestützt von den Lobbying- und Anwaltsfirmen, die ja auch so ein rechtliches und ein politisches Umfeld und Umstände dafür vorbereiten und herstellen, damit das Ganze dann da reinwirken kann, ne? Also ich glaube, gerade in diesen beiden Bereichen sieht man, dass die Bälle sich da wesentlich öfter hin und her gespielt worden sind als bei anderen. Dann hat man ja schon MacPom, diese Case Study, das wäre eigentlich schon nochmal eine eigene Studie, ne, was da damals alles passiert ist. Und garniert wird das Ganze dann mit den, ich sag mal, Unruhemachern aus dem rechten Lager, die das deutsche System ja auch immer abwerten, ne? Die ja sagen, wir haben eine ganz fürchterliche Regierung, alles, was wir tun, das funktioniert nicht mehr, unsere Werte gehen im Bach runter und damit aber auch immer indirekt dann so dieses Russische aufwerten, ne? Da ist Stabilität, da gibt es noch Werte und da achtet man noch auf Familie und hast ja nicht alles gesehen. Also ich würde sagen, wo so ein zynischer Blick auch gangbar gemacht wird, ne? Und ich glaube, der ist auch ganz wichtig, um diesen Kreis am Ende schließen zu können. Und was mir aufgefallen ist, was ihr so in der Studie nicht drin habt, ist dieser Bereich der gezielten Sabotage gewesen, der dann quasi das Vertrauen auch in die staatlichen Fähigkeiten erodieren lassen könnte in Deutschland, wenn es da zu viele Anschläge oder Ähnliches gibt.
Ja, das haben wir jetzt uns in der Studie nicht so genau angeschaut, auch wiederum aus dem Grund, dass wir das thematisch einfach ein bisschen eingrenzen mussten. Also als wir die Studie jetzt kurz vor Weihnachten in Berlin vorgestellt haben, kam dann auch manchmal so die Frage, warum wir jetzt nicht mehr über den russischen Einfluss in den Medien zum Beispiel geredet haben. Aber auch da könnte man wahrscheinlich zu dem Thema nochmal eine komplett eigenständige Studie machen. Mhm. Und wir mussten natürlich dann irgendwo so ein bisschen das Netzwerk auch mal abschneiden. Also während meiner Untersuchung hatte ich dann auch irgendwann das Gefühl, okay, wenn ich jetzt diesem Hinweis noch hinterhergehe, dann finde ich nochmal 5 neue Personen oder Firmen, die da hinten dran stehen. Und wenn ich da weitergehe, finde ich dann vielleicht nochmal 10. Und es war dann auch schwierig zu sagen, okay, wo hören wir denn jetzt auf? Weil dieses Netzwerk so groß ist, so viele Personen und Firmen beinhaltet, dass wir einfach auch an irgendeinem Punkt sagen mussten, okay, hier hören wir jetzt mal auf. Mit den Informationen können wir schon gut arbeiten und können schon einen guten Bericht schreiben. Aber natürlich gibt es noch viele, viele andere Bereiche, die auch noch damit zusammenhängen, die wir uns jetzt in der Studie nicht explizit angeschaut haben.
Also gerade das kulturelle Feld hat, glaube ich, schon auch sehr gute Kontakte zu den Medien dann gehabt und da auch gut reingewirkt. Ich meine, das sieht man ja auch immer wieder. Da gibt es ja auch Hubert Seipel, jemanden, der da sehr gut diese Verknüpfung hinbekommen hat. Also ich glaube, wir können es als gesetzt ansehen, dass viele mittlerweile wissen, okay, also vor 2022 war das alles da und hat gewirkt und es hat ja auch Erfolg gehabt. Bis zum Schluss hat ja die deutsche Politik quasi versucht, dann auch Nord Stream 2 zu verteidigen und andere Sachen. Frank-Walter Steinmeier war ein früheren Russlandreisen, ist der völlig frustriert da rausgekommen, weil er von den Russen niedergeschrien und beschimpft wurde, hat dann aber in der deutschen Öffentlichkeit das nie thematisiert und Ähnliches. Also da gibt es sehr viele Sachen, die man in Anführungszeichen so hört und die passiert sind und die, über die man reden könnte. Aber im Grunde der spannende Punkt ist ja, was ist seit 2022 passiert? Also sind diese Netzwerke noch aktiv oder sind die Leute schamvoll in der Versenkung verschwunden?
Also man kann da unterschiedliche Strategien beobachten. Also manche haben jetzt wirklich versucht, eigentlich alle Beweise zu vernichten, die es irgendwie gab zu ihren früheren Aktivitäten. Auf der anderen Seite sieht man dann auch wiederum viele Akteure, die sich jetzt einfach geografisch ein bisschen umorientiert haben. Also zum Beispiel, Klaus Mangold ist so ein Name, der immer wieder auftaucht und der wurde ja auch früher in deutschen Medien schon Mr. Russland genannt, eben aufgrund seiner sehr, sehr guten auch freundschaftlichen Verbindungen zu Putin. Und bei ihm sieht man jetzt zum Beispiel, dass er sich ganz klar jetzt auf Zentralasien umgestellt hat. Und hat da jetzt auch neue Organisationen gegründet, die sich dann zum Beispiel die Europäisch-Usbekische Vereinigung für ökonomische Zusammenarbeit nennen. Diese Organisation zum Beispiel wird jetzt auch wieder von den gleichen deutschen Großunternehmen finanziert wie seine früheren Engagements mit Russland. Man kann jetzt sehen, er ist die letzten 2 Jahre sehr häufig nach Usbekistan gereist, auch nach Kasachstan, hat sich dort mit Politikern getroffen, mit Unternehmerverbänden, mit Großkonzernen, um dort neue deutsch-usbekische Handelsbeziehungen herzustellen. Allerdings kann man eben auch gleichzeitig sehen, dass teilweise die gleichen usbekischen Vertreter, mit denen er sich da getroffen hat, sich dann kurz davor oder kurz danach auch mit russischen Vertretern getroffen haben und auch da teilweise dann neue Abkommen abgeschlossen haben, wo sich dann natürlich so ein bisschen die Frage stellt, wird da Sanktionsumgehung praktiziert? Ich meine, man kann das ja auch sehen, dass die deutschen Exporte nach Zentralasien die letzten 2 Jahre sprunghaft angestiegen sind. Ja, Klaus Mangold ist so ein Beispiel. Dann kann man zum Beispiel auch noch sehen, dass Heino Wiese, ein sehr enger Vertrauter von Gerhard Schröder, sich jetzt auch umorientiert hat, allerdings mit einem neuen Fokus auf die Türkei. Und auch da zeigen ja die Handelsdaten, dass Exporte von vor allem sogenannten Dual-Use-Gütern in die Türkei auch sprunghaft angestiegen sind die letzten 2 Jahre und gleichzeitig auch wiederum Exporte solcher Güter von der Türkei nach Russland. Und Heino Wiese zum Beispiel arbeitet jetzt für eine neue Consulting-Firma, die auch einem ehemaligen Mitarbeiter Gerhard Schröders gehört, der auch mal kurzzeitig für den türkischen Außenminister gearbeitet hat. Also auch da ist dann ganz offensichtlich, da gibt es gute Verbindungen auch in die türkische Regierung, in die türkische Wirtschaft. Und da hat man sich da eben jetzt ein bisschen geografisch neu aufgestellt. In Mecklenburg-Vorpommern ist natürlich auch ein sehr interessanter Fall. Denn ich glaube, vor allem in Mecklenburg-Vorpommern kann man im Moment nicht von dieser groß angekündigten Zeitenwende sprechen. Denn viele dieser Lobbyorganisationen, die in den letzten 10, 20 Jahren dort gegründet wurden, existieren auch weiterhin. Darüber hinaus hat sich auch die Landesregierung bisher nicht als besonders kooperativ erwiesen, was die Aufklärung der eigenen Aktivitäten vor 2022 angeht. Also es gibt da jetzt im Landesparlament einen Untersuchungsausschuss, der sich das Ganze anschaut. Aber zum Beispiel der zuständige Vertreter der Landesregierung für diesen Untersuchungsausschuss hat früher für die gleiche Kanzlei gearbeitet wie der mecklenburg-vorpommersche Innenminister. Und diese Kanzlei war auch Teil der Geschäfte um Nord Stream 2 herum, wo sich natürlich dann die Frage stellt, okay, wie objektiv ist dieser Vertreter der Landesregierung und welches Interesse hat er wirklich an einer transparenten Aufklärung dieser Aktivitäten? Darüber hinaus gibt es noch viele andere Beispiele, aber ich höre dann erstmal hier auf an der Stelle.
Ich glaube, die Conclusio wäre sozusagen, naja, also so wirklich ruhig geworden ist es da nicht in diesen Netzwerken, sondern sie haben teilweise weitestgehend den Fokus verschoben. Und man kann jetzt natürlich fröhlich vermuten, was da dahinter steckt, aber es gibt natürlich ein paar Indikationen in diese Richtung. Und so können wir schon sagen, naja, also sie arbeiten immer noch für den gleichen Herrn.
Ja, also ich denke, dass dort wahrscheinlich am Ende des Tages auch einfach ja sehr viel Geld immer noch mitgemacht wird mit diesen Aktivitäten und diese Netzwerke teilweise so eingespielt sind, dass sie sich jetzt auch problemlos auf andere Länder fokussieren können, zum Beispiel Türkei oder ja, Länder in Zentralasien. Und auch die, also ich meine, man muss ja auch sagen, dass auch weiterhin immer noch viele große deutsche Unternehmen sogar auf dem russischen Markt aktiv sind und sich da auch noch nicht komplett zurückgezogen haben. Und das sind vor allem auch die Unternehmen, die immer wieder in diesen Netzwerken auftauchen, eben als Sponsoren von Veranstaltungen, Mitglieder von irgendwelchen Organisationen. Und es ist dann schon auffällig, dass es häufig genau diese Unternehmen sind, die eben jetzt argumentieren, naja, wir haben eben eine Verantwortung für unsere Angestellten in Russland oder das ist rechtlich alles nicht so einfach, sich da jetzt vollständig zurückzuziehen. Oder genauso auch eine dieser Anwaltskanzleien, die wir uns dort angeschaut haben, ist auch weiterhin noch in Russland aktiv, betreibt weiterhin sein Büro in Moskau und rechtfertigt das auch damit, dass sie sagen, ja, wir beraten eigentlich hauptsächlich mittelständische deutsche Unternehmen, die auf dem russischen Markt aktiv sind. Und natürlich jetzt in diesen schwierigen Zeiten mit so viel rechtlicher Unsicherheit ist es natürlich essentiell für diese Unternehmen, dass wir weiterhin da vor Ort sind und ihnen da helfen können. Das ist so ein bisschen die offizielle Erklärung. Aber wenn man sich da mal anschaut, mit wem diese Anwaltskanzlei denn wirklich in den letzten Jahren zusammengearbeitet hat, dann sind das auf jeden Fall keine mittelständischen Unternehmen, sondern eben auch häufig gleichen großen Unternehmen, häufig Gazprom auch, mit denen sie da zusammengearbeitet haben und irgendwelche Joint Ventures eingeleitet haben. Und auch da ist das natürlich ein bisschen fragwürdig, wie also glaubwürdig ist wirklich diese Erklärung für ihr weiter bestehendes Engagement in Russland.
Wobei man natürlich schon sagen kann, dass es diesen Beratungsbedarf, den sie da vorgeben, dass es ihn gibt, dass es ihn auch wirklich gibt, ne? Weil es gibt halt noch Unternehmen, die lange gesagt haben, naja, wir bleiben jetzt hier mal vor Ort und gehen nicht raus und dann festgestellt haben, ja Mist, irgendwie müssen wir doch raus. Und Russland hat natürlich gleichzeitig auch Gegenmaßnahmen ergriffen und macht es jetzt den Unternehmen schon auch sehr schwer, rauszukommen aus Russland. Oder Geld aus Russland rauszubekommen, ist ja auch nicht so leicht, teilweise auch unmöglich für manche Bank. Von daher kann man schon sagen, es gibt einerseits diesen Beratungsbedarf, aber vielleicht ist da mehr die Frage, für was er eingesetzt wird, ne? Also wenn man jetzt zur Conclusio käme, der wird dafür eingesetzt, dass man Sanktionen umgeht, also weiter sein Geschäft mit Russland betreiben kann, ja, dann könnte man denen noch nicht mal was vorwerfen, weil es ja im Grunde eine Frage nach dem Handeln der Politik ist. Warum justiert die nicht nach? Also ich erinnere mich, wie ich mal beim Bundeswirtschaftsministerium angefragt habe und gesagt habe, ja, was macht ihr denn dagegen, dass da das Öl einfach umgeschippt wird und dann weiterverkauft wird? Da habe ich nur Blödsinn als Antwort bekommen. Ja, also da muss man auch sagen, einerseits sind es halt die Unternehmen, ne, aber fairerseits ist es dann auch ein Versagen der Politik, die da nicht aktiv genug ist.
Auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass da die deutsche Politik auch teilweise früher hätte reagieren können bei manchen Sachen, weil du hast, wie du jetzt gerade ja erwähnt hast, hat es natürlich auch Russland entsprechende Gesetze beschlossen, die es dann auch jetzt deutschen Unternehmen schwieriger machen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen. Aber hätte man zum Beispiel mehr Druck auf diese deutschen Unternehmen ausgeübt, das schon direkt am Anfang des Krieges zu machen, hätten sie ja diese rechtlichen Hürden auch noch nicht gehabt. Also damals hätten sie das ja noch machen können, aber damals haben sie sich ja dann auch schon dagegen gestellt, das zu tun. Aber natürlich auch, was du jetzt gerade angesprochen hast, bei dem ganzen Thema Ölimporte. Ja, da habe ich auch widersprüchliche Sachen teilweise gehört. Also ja, wenn man dann zum Beispiel darauf hinweist, dass jetzt auch viel russisches Öl durch die Türkei oder auch durch Indien immer noch seinen Weg nach Europa und auch nach Deutschland findet, dann habe ich auch häufig die Antwort gehört, naja, das ist teilweise sogar beabsichtigt so, damit der Ölpreis eben nicht zu sehr ansteigt. Und von daher, ja, drückt man da so ein bisschen ein Auge zu und lässt das dann mal durchgehen.
Aber man senkt die Einnahmen der Russen, ne? Das ist ja dann immer dieses Argument, was dann kommt. Man senkt die Einnahmen der Russen. Das Geld verdient dann Indien oder Türkei oder wer auch immer. Hm. UAE ist ja da auch noch dabei. Saudi-Arabien. Also da gibt es ja schon ein paar Protagonisten, die da umtopfen. Aber naja, da sind wir dann aber auch recht unehrlich zu uns selbst an der Stelle, ne? Also dann können wir nicht sagen, wir machen Sanktionen gegen russisches Öl, sondern müssen wir sagen, wir machen Umleitungssanktionen oder irgendwie sowas, ne?
Ja, und natürlich, also wenn man das Argument bringt, ja, wir möchten die Einnahmen Russlands da verringern, dann würden die Einnahmen natürlich am meisten verringert werden, wenn man gar nichts mehr importieren würde, was ursprünglich mal aus Russland kam. Aber auch da, also ja, am Anfang musste Russland dann schon auch Indien zum Beispiel starke Rabatte anbieten auf sein Rohöl, damit Indien das überhaupt abgenommen hat, weil Indien vorher eben hauptsächlich aus dem Nahen Osten sein Öl bezogen hat. Also hat da Russland am Anfang schon Verluste gemacht. Aber teilweise gibt es jetzt eben Raffinerien in Indien, die fast ihr komplettes Geschäftsmodell darauf umgestellt haben, wirklich nur russisches Rohöl zu verarbeiten und dann die Ölprodukte nach Europa zu exportieren. Und genauso hat ja Russland jetzt auch die letzten zweieinhalb Jahre benutzt, um sich eine eigene Schattenflotte aufzubauen, mit denen sie dann auch diesen Preisdeckel auf dem Öl auch umgehen können und dann eben ihr Öl weiterhin zu den gleichen Preisen auch immer noch auf dem Weltmarkt verkaufen können.
Und wir sanktionieren sehr, sehr langsam diese Schiffe nach, die das tun.
Ja, die USA hat da jetzt viel unternommen, um diese Tanker zu identifizieren und zu sanktionieren. Das hat ja jetzt auch anscheinend dazu geführt, dass sich jetzt in China einige Häfen weigern, Geschäfte mit diesen Tankern zu machen. Aber natürlich floriert dieses Geschäft immer noch weiterhin. Und wobei da, ich denke, bei diesen Tankern und auch bei den Raffinerien, sowohl in der Türkei als auch in Indien, haben wir ja die Möglichkeiten, diese zu identifizieren und könnten sie ja eigentlich dann auch gezielt sanktionieren, also so, dass man eben jetzt nicht einfach allgemeine Sanktionen gegen Indien zum Beispiel aussprechen müsste, sondern man könnte auch einfach spezifisch diese Raffinerien sanktionieren und eben sagen, solange ihr eigentlich nur ausschließlich russisches Rohöl verarbeitet, dürft ihr nichts nach Europa exportieren. Also man könnte ja auch da einfach ein bisschen gezielter vorgehen.
Ja, das wären ja diese Secondary Sanctions, ne? Da haben die USA, glaube ich, Ende Dezember 2023 sich die Möglichkeit mal gegeben, da überhaupt loszulegen, was dann auch wiederum auf die Tanker dann umgelegt wurde und auch auf Banken in China. Also da gab es auch Kommunikation, UAE. Also es ist jetzt nicht so, dass nichts passiert ist, muss man immer fairerweise sagen. Mhm. Aber es ist doch erstaunlich, wie viele Schlupflöcher man da nebenher noch so offen lässt, obwohl bekannt ist, dass es die gibt, ne? Auf der anderen Seite würde man vielleicht auch argumentieren, wenn ich das Ding da in Indien sanktioniere und das nicht mehr nach Europa verkauft, dann verkauft es halt dann an Saudi-Arabien und spätestens die sanktioniere ich nicht mehr oder Katar, weil dann habe ich irgendwann ein Problem mit meinen Gaslieferungen, wenn ich die dann sanktioniere. Also ich könnte schon verstehen, dass es da politische Argumente gibt. Was mir nur auffällt, ist, dass sie nicht benannt werden. Ne? Also dass man da quasi behauptet, man macht ganz viel und eben nicht die Schwierigkeiten hervorhebt, die man da so hat.
Ja, natürlich muss man das immer abwiegen. Was sind die Vor- und Nachteile von solchen Sanktionen? Aber bevor man jetzt vielleicht über sekundäre oder zusätzliche Sanktionen nachdenkt, sollte man vielleicht dann ja auch erstmal darauf schauen, ob die bestehenden Sanktionen denn auch wirklich so umgesetzt werden. Und das ist ja auch teilweise nicht immer der Fall. Also wir haben ja auch in der Studie zum Beispiel uns dann die deutschen Exporte von sogenannten Dual-Use-Gütern angeschaut, also die eben für sowohl zivile als auch militärische Zwecke benutzt werden können. Da sieht man dann eben teilweise in Ländern wie Kirgisistan, dass sich da die Exporte seit Beginn des Krieges über 1000% teilweise gesteigert haben. Und Kirgisistan zum Beispiel ist ja in einer Zollunion mit Russland, also kann natürlich dann sehr einfach diese Güter dann auch nach Russland weiter exportieren. Und das sieht man eben in vielen zentralasiatischen Staaten, das sieht man in der Türkei. Und da kann man, glaube ich, jetzt nicht auch argumentieren, dass das einfach die inländische Nachfrage ist, die so stark angestiegen ist nach deutschen Gütern und die das jetzt irgendwie rechtfertigt, sondern es ist ja schon sehr offensichtlich, dass dort auch dann so eine Sanktionsumgehung praktiziert wird über diese Länder. Aber auch da, wie du auch schon meintest, ist es natürlich immer so ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel. Also bis man dann erstmal die Akteure oder auch die Strategien, die dort benutzt werden, identifiziert hat und dann vielleicht mit neuen Sanktionen dagegen vorgeht, haben die ja schon wieder Zeit gehabt, ihre Strategien anzupassen.
Ja.
Vielleicht über andere Länder das zu machen. Also das ist natürlich immer sehr schwierig, da mit den Sanktionen, der tatsächlichen Praxis der Sanktionsumgehung hinterherzukommen.
Aber würdest du sagen, diese Netzwerke wirken jetzt noch nach Deutschland rein im Sinne Russlands, oder ist es eher, dass sie den deutschen Unternehmen wie auch Russland helfen, quasi einen Warenverkehr aufrechtzuerhalten? Weil das wäre für mich ja schon nochmal ein großer Unterschied.
Das kommt ganz drauf an, welche Akteure man sich da anschaut. Also zum Beispiel haben sich jetzt Vertreter des Petersburger Dialogs und des Deutsch-Russischen Forums, das ja zwei zentrale Plattformen waren für diese pro-russische Narrative vor der Invasion, haben sich jetzt die letzten Monate mehrfach in Baku, war das glaube ich genau, auch mit russischen Vertretern getroffen, um dort sich zu beraten, wie man wieder Kommunikationskanäle von Russland nach Deutschland öffnen könnte oder wie man wieder einen zivilgesellschaftlichen Dialog fördern könnte. Also man sieht das schon so ein bisschen, dass jetzt viele Aktivitäten erstmal so ein bisschen auf Eis gelegt wurden nach der Invasion. Aber jetzt, vor allem die letzten Monate, viele dieser bekannten Namen auch wieder aus der Deckung kommen und jetzt auch wieder in den deutschen Medien auf einmal vielleicht mal einen Artikel schreiben oder mal in einer Talkshow sitzen und sich dann da zum Beispiel wieder für bessere Beziehungen zu Russland aussprechen. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Situation, die wir schon 2014, 2015 hatten, weil auch damals nach der Annexion der Krim war natürlich die Empörung erstmal sehr groß. Und es wurden dann viele Vorhaben erstmal auf Eis gelegt. Viele haben sich da erstmal ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Aber damals hat es ja noch kürzer gedauert, bis die gleichen Akteure dann wieder aufgetaucht sind. Es wurden ja dann 2015 zum Beispiel, wurde ja dann auch der größte Gasspeicher Deutschlands an Gazprom verkauft. Ein Jahr nach der Annexion der Krim. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es diesmal einfach ein bisschen länger gedauert hat. Aber wir uns jetzt langsam wieder in eine ähnliche Richtung bewegen.
Da spielt natürlich schon auch rein, dass wir jetzt so ein bisschen Wirtschaftskrise in Deutschland haben und man quasi um jeden, ich will jetzt nicht sagen Cent, aber doch um jeden Euro Umsatz kämpft. Ich finde es übrigens sehr schön, dass bei dir genauso viel Hupe im Hintergrund ist wie bei mir.
Ich sitze hier neben einer sehr vollen Straße in Sofia. Ja. Das fängt langsam schon der Feierabendverkehr an.
Ja, normalerweise bin ich derjenige, der hier das ägyptische Gehupe hat. Und gerade wegen der Wirtschaftskrise hatte man ja so den Eindruck, war dann auch die Bundesregierung besonders emsig dabei zu verhindern, dass bei den Sanktionen zum Beispiel Belarus mehr ins Schussfeld genommen wird und Autoverkäufe da blockiert werden und so weiter. Also das trägt der Sache irgendwie nicht bei, habe ich den Eindruck, sondern es befördert eher, dass man da nachlässig bleibt. Das Schöne an eurer Studie ist aber, im Gegensatz zu vielen anderen Studien, ihr macht nicht nur eine Problem- und Zustandsbeschreibung, sondern ihr sagt auch recht klar, was sich ändern sollte.
Ja.
Was habt ihr euch denn da überlegt, was das Wichtigste wäre?
Also wir haben da eine ganze Reihe von Empfehlungen am Ende des Reports, aber ich denke, ein zentraler Aspekt ist das, was ich auch schon angesprochen habe, dass man eben die tatsächliche Umsetzung der Sanktionen effektiver gestalten könnte. Und eine Sache, die wir da vorschlagen, ist, dass man in Deutschland eine nationale Taskforce für ausländische Einflussnahme einrichten könnte, die dann auch behördenübergreifend arbeitet und sich eben anschaut, okay, welche ausländischen Einflussrisiken gibt es? Gibt es zum Beispiel ausländische Einflussnahme in wirklich essentiellen Sektoren der deutschen Wirtschaft, zum Beispiel Energie, aber auch in den Medien gibt es dort Einflussnahme. Gibt es vielleicht auch illegale Finanzströme, die dort dahinter stehen? Da gibt es eben bisher in den deutschen Institutionen noch nicht so einen koordinierten Ansatz. Also das sind dann häufig die Zuständigkeiten über mehrere Behörden ausgebreitet. Und ich denke, man könnte das eben effektiver gestalten durch so eine nationale Taskforce. Und auch ähnlich, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man europäische Institutionen da auch stärkt. Vor allem, weil viele europäische Mitgliedstaaten, ich war letztes Jahr in Brüssel mehrfach und habe mich da auch mit Leuten zu dem Thema unterhalten. Und da habe ich eben auch häufig gehört, ja, wir haben diese Sanktionen beschlossen, aber teilweise haben die Mitgliedstaaten auch auf der nationalen Ebene in ihren Institutionen gar nicht die Kapazitäten, um das wirklich umzusetzen. Also teilweise sitzen da in dem Büro 2, 3 Leute, die sich mit dem Thema Sanktionen auseinandersetzen und da dann irgendwie den Überblick haben sollen, was da genau an ihren Landesgrenzen so passiert. Und ich glaube, man könnte das effektiver gestalten, indem man zum Beispiel den European Public Prosecutor, also die Europäische Staatsanwaltschaft, könnte man eben noch mit zusätzlichen Fähigkeiten ausstatten, um da ein bisschen dem Ganzen hinterherzugehen. Und das ist auch was, wofür sich ja Deutschland auch schon ausgesprochen hat, das zu machen. Natürlich haben einige Mitgliedstaaten da immer so ein bisschen ein Problem, mehr Zuständigkeiten abzugeben an die EU. Aber ich denke, da sieht man ja eben, dass es teilweise auf der nationalen Ebene einfach nicht gut funktioniert. Und das wäre, denke ich, ein Lösungsansatz da.
Ja, das wäre ja auch die Schaffung eines europäischen Standards dafür, ne? Weil das jedes Land, das schreibt ihr ja auch, hat ja im Grunde ein anderes Fähigkeitspotenzial und eine andere Herangehensweise, vielleicht sogar ein eigenes Framework, was dann gar nicht so kompatibel ist mit dem, was die EU da will, sodass quasi in jedem Land so eine andere Art der Umsetzung dieser Sanktionen ist, was es dann natürlich besonders schwierig macht, weil im Grunde müsste es ja irgendwo auch harmonisiert werden.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, es ist eben auch wichtig, dass, wenn zum Beispiel Organisationen wie meine solche potenziellen Sanktionsumgehungsstrategien aufdecken, dass wir das dann auch an vielleicht europäische Institutionen weitergeben können und die das dann auch wirklich rechtlich verfolgen können. Also im Moment können wir natürlich darauf hinweisen, aber häufig gibt es dann eben keine konkreten Maßnahmen, die daraus abgeleitet werden, einfach weil es diese Zuständigkeit nicht gibt.
Versandet dann quasi in der Öffentlichkeit und je größer der Aufschrei in den Medien ist, desto eher passiert was.
Ja, genau. Also das ist natürlich auch was, wo wir versuchen zu beizutragen mit unserer Arbeit. Denn wir haben das auch schon hier in Bulgarien geschafft teilweise, dass wir einfach auf gewisse Missstände hingewiesen haben und das dann medial so aufgegriffen wurde und dann auch seinen Weg bis nach Brüssel gefunden hat, dass dann wirklich auch die Europäische Kommission bei der bulgarischen Regierung angefragt hat, was sie denn dagegen machen.
Ja, das kannst du ja nicht jedes Mal voraussetzen, dass das klappt, ne?
Genau, darauf sollte man sich nicht verlassen,
ja. Was ich einen sehr wichtigen Punkt fand, und das finde ich natürlich besonders deswegen wichtig, weil ich da auch seit Jahren darauf hinweise, eine der besten Absicherungen gegen äußere Einflüsse, und das meint ja dann nicht nur den russischen, sondern da gibt es auch noch andere, ist natürlich die Geldwäschebekämpfung. Mhm. Ja, und da wissen wir ja alle, ist Deutschland besonders schlecht, und da müsste besonders viel getan werden, aber auch auf europäischer Ebene, ich denke da mal so an Malta, gäbe es da noch einige Kandidaten, die ein bisschen was zu tun haben.
Ja, definitiv. Also das ist natürlich auch was sich Russland die letzten Jahre zu einem Vorteil gemacht hat, dass teilweise, wenn man sich diese Unternehmensstruktur von Gazprom anschaut, wie viele Tochterfirmen, die in allen, also wirklich in allen europäischen Staaten sich aufgebaut haben, wo man dann teilweise gar nicht mehr weiß, wer steckt da jetzt wirklich dahinter und da dann wirklich das Geld einfach von hier nach da verschoben wird. Und ja, auch wenn man sich zum Beispiel die Investments Russland anschaut in europäischen Staaten, dann sieht man auch, dass zum Beispiel Zypern da eine sehr zentrale Rolle spielt. Mhm. Da fließt auch sehr viel russisches Kapital rein, was dann wiederum in Europa investiert wird. Also klar, da muss auch noch viel getan werden, ja.
So, hast du noch was dir da besonders wichtig wäre in dem Bereich zu nennen?
Also ich denke, eine Sache, die noch wichtig ist zu erwähnen, ist auch, dass man deutsche Nichtregierungsorganisationen auch dazu verpflichten könnte, das offen zu legen, wenn sie finanzielle Unterstützung aus dem Ausland erhalten, weil das bisher noch ja nicht so gegeben ist. Und zum Beispiel in dem Fall Mecklenburg-Vorpommerns gab es ja oder gibt es auch immer noch dieses Ostinstitut, was dort sehr aktiv war, da auch viel zu diesem sehr russlandfreundlichen Bild in Mecklenburg-Vorpommern beigetragen hat. Und man hat das die ganze Zeit schon vermutet, dass die aus Russland finanziert werden, aber man wusste es eben nicht. Und erst jetzt im Rahmen des Untersuchungsausschusses in Mecklenburg-Vorpommern wurden sie jetzt gezwungen, ihre Finanzen offen zu legen. Und da hat sich dann eben herausgestellt, dass, ich glaube, 40% des Fundings dieser Organisation direkt von Gazprom kam. Und fast alle ihre Events, die sie in Deutschland veranstaltet haben, auch von Nord Stream, Gazprom mitfinanziert wurden. Und das wusste man vorher eben nicht so genau, man konnte es halt nur vermuten. Und ich denke, da könnte man auch solche Organisationen einfach dazu verpflichten, das direkt offenzulegen, wenn sie Gelder aus dem Ausland erhalten.
Also Transparenz im Grunde, ne? Transparenz schützt. Ich will ja nicht sagen, dass Transparenz dazu führt, dass die Dinge besser werden, weil das haben wir ja oft gesehen. Man weiß es im Grunde alles. Da passiert nichts. Ja, aber dass wir uns jetzt noch erkämpfen müssen, sowas dann auch wirklich nachweisen zu können, ist natürlich auch schon hart. Ja. Gut, das heißt, wir stehen hier vor so einem Feld, wo man, wenn man es etwas positiver formulieren wollte, man sagen müsste, da haben wir jetzt noch sehr viel Lernpotenzial und eine neue Bundesregierung geht das vielleicht an und verbessert da einiges. Aber auch das ist im Grunde eine europäische Aufgabe dann wieder. Also nicht nur eine deutsche. Ja. Nur Deutschland wäre, und ich glaube, das habt ihr ja auch so geschrieben, sehr wichtig, wenn es da voranschreitet und quasi als Vorbild und Treiber dieser Verbesserungen agieren würde.
Ja, also ich denke auch, dass Deutschland da aufgrund seiner jüngeren Vergangenheit auch eine gewisse Verantwortung jetzt hat. Da vor allem, was die Abhängigkeit von russischem Erdgas angeht, da Deutschland auch durch seine eigene Abhängigkeit fast ganz Europa mit in diese Abhängigkeit auch hineingezogen hat. Da ja durch Nord Stream dann Deutschland auch ein zentraler Umschlagplatz für russisches Gas in Europa war. Wir hatten uns das schon mal in der Vorgängerstudie angeschaut, dass eigentlich wirklich hauptsächlich Deutschland und Italien vor 2022 für diese zunehmende Abhängigkeit von russischem Erdgas verantwortlich waren. Und ja, auch da teilweise vor allem von osteuropäischen Verbündeten, zum Beispiel Polen, auch immer wieder darauf hingewiesen wurden, auch mit Nord Stream 2, dass das keine gute Idee ist und dass das geostrategisch ein Fehler ist. Und man hat ja immer argumentiert, nein, nein, das sind nur Geschäftsinteressen, das hat mit Geopolitik nichts zu tun. Russland würde das nie als Waffe einsetzen. Und ich denke, jetzt, wo wir eigentlich gesehen haben, dass unsere osteuropäischen Verbündeten die ganze Zeit recht hatten, sollte Deutschland vielleicht jetzt voranschreiten und sagen, okay, wir sehen das ein, wir haben da Fehler gemacht und wir arbeiten jetzt daran, diese Fehler nicht wieder zu wiederholen.
Glaubst du dran?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube schon, dass sich viele Dinge geändert haben, aber es ist auch, man darf sich da einfach nicht zurücklehnen. Also ich denke, da muss auch wirklich weiterhin von der Zivilgesellschaft, von den Medien weiterhin der Druck auch kommen auf die deutsche Regierung, dann nicht wieder in alte Verhaltensmuster zu verfallen, weil das natürlich zu einem gewissen Ausmaß der vielleicht angenehmere Weg wäre. Aber da dürfen wir dann einfach nicht nachlassen. Wie gesagt, ich denke, es hat sich da schon viel verändert. Und ich hoffe auch, dass das jetzt in der neuen Bundesregierung so weitergemacht wird. Aber wir haben natürlich, also es ist noch sehr viel Luft nach oben. Also wir können noch sehr, sehr, sehr viel mehr machen. Aber ich glaube, ohne Druck von außen wird das vielleicht nicht passieren. Ja.
Marius Köppen, ich danke dir für das Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut.
Ja, und wir werden natürlich die Studie auch verlinken, sodass ihr da selber nochmal reingucken könnt, um euch das Netzwerk zu betrachten und nochmal einen Eindruck zu bekommen, was da so passiert ist und passiert. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit. Bis demnächst mal wieder. Tschüss.
Das war Foreign Times. Außenpolitik ganz nah. Diese Folge wurde unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf foreigntimes.de. Bis zum nächsten Mal.